Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine, Jesu, Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her, die sagten aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis Sitzenden und spricht: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kurhausgemeinde, zu Anfang ein Erlebnis, eine Geschichte, die ich gehört habe von einer Kollegin. Die war vor einer ganzen Reihe von Jahren in einem Flüchtlingslager, sozial, diakonisch und als Pfarrerin tätig. Und sie hatte vor allem mit Frauen und auch deren Kindern zu tun. Die Männer waren entweder tot oder zu Hause im Krieg. Und wie man dann so macht, verschiedene Flüchtlingsarbeiten auf der sozialen, auf der diakonischen, auf einer Bildungsebene und mit Gottesdiensten, wollte sie eines Tages ein Fest organisieren. Dazu werden dann so die Aufgaben aufgeteilt, das hatte sie alles schön gemacht, und als es dann soweit war und das Fest beginnen sollte, da fehlten einige wesentliche Frauen. Denn, das stellte sich dann heraus, die hatten Besuch von Verwandten bekommen. Und dann haben sie sich nicht irgendwie abgemeldet oder Bescheid gesagt, und dann entstand so eine Irritation und eine Unsicherheit. Ich kann sie verstehen, sowohl die Frauen, die nun endlich wieder Kontakt zu ihrer Familie bekommen haben, Besuch bekommen haben, ein Stück wieder ihres alten Lebens, ihrer alten Beziehungen zurückbekommen haben. Wie wohltuend und wie gut muss das gewesen sein, welche Freude haben sie erlebt, und ich gönne sie ihnen. Ich kann sie auch verstehen, die anderen Frauen, die nicht Besuch bekommen haben und die fleißig das Fest mit gemeinsam vorbereitet hatten und jetzt möglicherweise sich zurückgesetzt fühlten und gekränkt waren. Und da kommen ja verschiedene Gedanken, vielleicht des Neides, aber auch eben der Zurücksetzung vor. Und ich kann sie verstehen, die Kollegin, die dazwischen irgendwie stand, ihre Arbeit, das, was wir gemeinsam vorbereitet hatten, das zählte jetzt nichts mehr. Der heutige Predigttext steht in der Gefahr, dass er auch alte Wunden aufreißt. Also wir alle haben Familie in unterschiedlicher Form mindestens gehabt und in den Erinnerungen oder vielleicht auch manches noch vor uns, und wir haben Familien neben uns, wir leben in Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Menschen, und jeder von uns hat seine eigenen Familienerfahrungen, selbst Menschen, die aus derselben Familie kommen. Und da ist es naheliegend, dass auch und gerade ein solcher Predigttext und vielleicht auch mein vielleicht ungeschickter Einstieg, da alte Verletzungen aufreißt, alte Fragen aufreißt. Wer sagt: Oh, ich bin damit völlig zufrieden, ich lebe in einer glücklichen Situation, heile Welt, heißt auch heile Familie, der sei dankbar. Und der möge bitte die Hände falten, denn ihr könnt sicher sein, ganz viele unserer Zeitgenossen, vielleicht auch neben uns, haben hier ihre Kränkungen, ihre Verletzungen. Und was mir immer wieder auffällt, wenn ich so Besuche mache, dann frage ich nach und oft erzählen auch Leute von sich allein, ganz bereitwillig aus ihrem Leben und von ihrer Familie, als ob ich sie kennen würde. Ich lerne sie auf diese Weise ein bisschen kennen, aber am meisten sagen doch immer wieder solche Erzählungen, solche Reflexionen über die Familie, über die anderen in meinem nahen Umfeld etwas über mich aus, wer ich bin, was mich geprägt hat. Und was mich dann manchmal traurig macht, manchmal auch erschreckt, ist, wie viel auch nicht aufgearbeitete Verletzungen da sind, auch und gerade in diesem familiären Bereich. Wie viel offene Wunden da sind. Und das finde ich so traurig, weil für manches nicht eine Veränderung der Geschichte möglich ist, aber eine Heilung, eine Aufarbeitung der Biografie eben auch im geistlichen Sinn möglich und nötig ist und leider oft zu wenig geschieht. Und so tragen dann Leute ihre Päckchen vielleicht von einer unglücklichen Konstellation aus den Kindertagen bis ins hohe Alter mit durch. Man wird, wenn man der Jüngste war, immer der Jüngste bleiben in seiner Geschwisterreihe, aber die Kränkungen, die daraus folgen können und oft auch erfolgt sind, die bleiben und die sind kultiviert. Und dagegen möchte uns nun auch der Predigttext heute helfen. Wie gehen wir damit um, auch in unserer Sehnsucht nach heiler Familie? Die Jüngsten habe ich genannt. Bei Jesus betrifft es nun den Ältesten, seine Familienprobleme, von denen wir gehört haben. Davon erzählt uns Markus. Und es ist ganz interessant, eine Vokabel fehlt bzw. kommt in einem ganz bestimmten Zusammenhang nur vor. Also die Schwestern werden ein bisschen weniger, aber werden genannt, die Brüder und die Mutter werden auf der realen, familiären Ebene ausdrücklich erwähnt und der Vater im Himmel. Das ist interessant und da denke ich, kommen verschiedene Ebenen zusammen. Und dieser Konflikt hat sich schon aufgebaut in Markus 3, im Vers 31. Davor nämlich kommen sehr unterschiedliche Aspekte von Jesu Wirken zur Sprache. Sie werden erzählt und es geht los damit, dass Jesus seine Wirksamkeit beginnt, indem er predigt, indem er heilt, indem er auch Besessene frei macht. Das wird dort alles berichtet. Und er gerät einerseits in Konflikt mit der, oh, wie sage ich das nicht diskriminierend, mit den Schriftgelehrten, so nennt es die Bibel, mit den Oberen des jüdischen Volkes, mit der religiösen Führungsspitze, mit denen, die eigentlich wissen, und sie wissen auch vieles, wie das ist mit Gott und den Menschen. Mit denen gerät er darüber in Konflikt. Auslöser ist dann zum Beispiel, dass seine Jünger am Sabbat ehren, Luther sagt, raufen, also abzupfen und essen. Man darf nicht arbeiten am Sabbat. Das ist ein religiöses Tabu, welches Jesu Jünger brechen und Jesus schreitet nicht ein. Und Jesus kommt immer wieder, schon in diesen wenigen Kapiteln davor, in Konflikt mit den frommen Anschauungen seiner Zeit. Er vergibt Menschen ihre Schuld. Ganz wichtiger Aspekt bei Jesus ist Vergebung. Und auch für uns, da wo wir sie brauchen, auch in unseren Familienverhältnissen, wo wir selber Vergebung brauchen und wo wir sie dann auch zusprechen dürfen in Jesu Namen. Und Jesus tut das in Gottes Namen. Und das stört Leute, denn eigentlich kann nur Gott selber vergeben. Das ist religiöse Anmaßung, so werfen sie Jesus vor. Aber parallel dazu gibt es eine andere Größe außer den Schriftgelehrten, nämlich die normalen Menschen, das Volk. Die wollen das hören, die merken, das brauchen wir. das ist etwas, was mich anspricht. Und sie rennen Jesus fast sprichwörtlich die Bude ein. Und so kommt es zu einem zweiten Konflikt, nämlich den Konflikt mit seiner leiblichen Familie. Die können nicht mehr zu ihm kommen. Und 10 Verse vor unserem heutigen Predigttext, da stellt die Familie fest, der ist verrückt. Also herzlichen Glückwunsch zu einer solchen Familie. Die Verwandtschaft sagt, du bist verrückt, und die Frommen im Land sagen, der ist vom Teufel. Das ist die Ausgangssituation für diese heutige Geschichte. Und dann kommen Jesu Mutter und seine Brüder und mutmaßlich auch seine Schwestern, und sie stehen draußen und rufen ihn. Wie würden wir dies nun auflösen? Warum fehlt der Vater, der natürliche Vater in dieser Erzählung, die Erwähnung desselben? Nun, zum einen, er wird gewissermaßen ersetzt durch den Vater im Himmel. Wer den Willen Gottes tut, meines himmlischen Vaters, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und das ist so eine erste Antwort. Da, wo es kriselt, auch in unseren familiären Beziehungen, wo wir einen Mangel haben, da dürfen wir eine geistliche Ebene sehen. Und die ist letztlich darin begründet, dass Gott selbst Vater sein will. Und von dem Alexander Mitscherlich, der hat vor 50, 60 Jahren darüber nachgedacht, über eine vaterlose Gesellschaft. Dem Hintergrund auch seiner Zeit, möglicherweise auch die Väter waren im Krieg und dann traumatisiert und waren abwesend. Eine vaterlose Gesellschaft. Auch das sind Probleme heutiger Familien, die Abwesenheit, die äußere oder auch die innere Abwesenheit von Männern. Und bis zu einem gewissen Grade darf man das geistlich auch kompensiert sehen durch den Vater im Himmel. Und wenn jemand Krokodilstränen weint, Entschuldigung die Ironie, ich habe keinen Vater, nein, du hast einen im Himmel. Und der liebt dich besser, als es jeder irdische Vater kann. Und die andere Ebene darf ich auch noch kurz nennen, ohne dieses wirklich durchzudiskutieren. Es ist in der Tat auch so, dass viele ein Muttertrauma haben, dass auch Probleme mit Müttern da sind oder man selber auch den Eindruck vielleicht hat, eigentlich zerreißt es mich als Mutter zwischen den verschiedenen Ansprüchen, auch in der Gesellschaft, der Selbstständigkeit, der Schönheit, der Hobbys, der Arbeitstätigkeit und der Familie. Wie soll ich das machen? Ganz viele überforderte Frauen, auch und im Zusammenhang mit ihrer Mutterrolle. Graf Zinzendorf hat es vielleicht so versucht aufzulösen, dass er gerade diese Mutterrolle Gottes in dem Wirken des Heiligen Geistes versucht zu beschreiben. In der römisch-katholischen Kirche wird da ganz viel auf Maria sublimiert, hin abgeleitet, die Verehrung auch. Das, wie gesagt, nur am Rande erwähnt, und ich möchte nicht irgendwie kränken oder Neues aufreißen, aber heute darf es mal mit dieser besonderen Konstellation gehen, lass dir den Vater im Himmel empfohlen sein. Und jetzt kommt aber noch etwas anderes dazu. Darauf machen einige Ausleger aufmerksam, nicht alle. Vielleicht ist es auch etwas sehr konstruiert, das könnt ihr selber mal durchdenken. Im Markus-Evangelium erfahren wir relativ wenig über einen leiblichen, in Klammern adoptiv, Klammer zu, Vater Jesu. Also Josef sitzt schon noch bei der Krippe und er wird deshalb in der Regel als alter Mann dargestellt, weil er das letzte Mal in den anderen Evangelien auch erwähnt wird in der Geschichte vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Da kommt Josef das letzte Mal vor und danach nicht mehr, jedenfalls nicht als handelnde Person. Man weiß noch später dann, ist das nicht der, dessen Vater der Josef aus Nazareth, aus Bethlehem irgendwie so ist? Das weiß man noch, aber Josef selber taucht nicht mehr auf. Die Familie, die hier dann erscheint, sagt, hey, hör zu, Jesus, wir haben Rechte an dich, wir rufen dich raus. Möglicherweise könnte es sein, dass Jesus hier gerade nicht eine irdische Familientradition, eine kulturelle Regel bricht, sondern die Familie. Denn wer ist derjenige, der nach dem Tod eines Vaters, das setzen wir es voraus, Familienoberhaupt ist? Nicht Maria, auch nicht seine Brüder oder und Schwestern. Es ist Jesus. In dieser Geschichte ist es sehr naheliegend, dass er derjenige ist, der das Familienoberhaupt nach der Kultur, Sitte, Tradition ist. Wie geht er nun damit um? Wie kehrt Jesus sein Chefsein in dieser Situation heraus? Wir wissen, wie er es nicht macht. Ihr Schlangenbrut und Otterngezücht. Das kommt an einer anderen Stelle vor, nicht aus Jesu Mund. Er sagt nicht, du undankbarer Sohn, du musst dich unterordnen, solange du deine Füße unter mein und so weiter. Das alles tut er nicht. Hier lädt er ein, als Familienoberhaupt. Das tut er ohne, und das sind, denke ich, jetzt auch so Dinge, die wir lernen können, auch für unsere Situationen, ohne die anderen bloßzustellen. Da kommt nicht eine Negativbegründung, da kommt nicht ein Hervorheben seines Chefseins, auch nicht die Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich das darf, ich bin es vielleicht gar nicht. Das soll jeder selbst entscheiden. Er übernimmt schon eine Führungsrolle, aber dadurch, dass er einlädt. So, dass es eigentlich den übrigen in seiner Familie gerecht werden könnte. Sie können sich darauf einlassen. Ob sie es hier tun, ist nicht überliefert. Wir wissen aber manches auch aus anderen Evangelien, wie es später weitergeht. Da kümmert sich Jesus beispielsweise noch am Kreuz um die Vormundschaft für seine Mutter. Also er überträgt gewissermaßen seine Rolle als Familienoberhaupt auf Johannes, einen seiner Jünger, mutmaßlich einen sehr jungen, der also eine gute Chance hat, Maria zu überleben. Also, dass das Problem wirklich geklärt ist. Der Altersversorgung, der Rentenversorgung, würden wir heute sagen, des Familienoberhauptes, der verantwortlichen Zuständigkeit für seine Mutter. Das regelt Jesus am Kreuz. Wir finden auch in späteren Schriften, also in der Apostelgeschichte, die Erwähnung leiblicher Brüder in Jesu Jüngerkreis. Das finden wir. Und da kommt es durchaus zusammen, nämlich die haben das getan. Sie sind mit in diesen Kreis eingetreten und damit auch, sie waren ohnehin schon leibliche, nun aber auch im geistlichen Sinn Schwestern und Brüder und Mütter geworden. Die Rolle des Vaters im Himmel, die steht Gott allein zu, dem Gott, der dann auch Jesus gegenüber sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem freue ich mich. Und das sagt er übrigens, bevor Jesus ganz große Dinge tut, bevor er heilt und Leistung bringt und den Betrieb übernimmt. Da freut er sich schon, der himmlische Vater, an seinem Sohn bei der Taufe. Das sind so einige Gedanken zu diesem Predigttext und ich hoffe, es macht Mut, auch mit unseren Konflikten umzugehen, auch den mehrschichtigen, dass wir das festhalten, auch wenn in der Familie es nicht alles gut sein sollte, es ist Heilung möglich. Letztlich in der Begründung, dass Gott himmlischer Vater ist und er selber auch in sich in Beziehungen lebt. Darum auch das Eingangslied mit dieser trinitarischen Struktur, Gott Vater, Gott Sohn als Heiliger Geist, da vermittelt es sich, Gott in Beziehungen in sich. Und das darf dann in der Tat auch immer wieder ausstrahlen auf unsere irdischen, leiblichen Blutsverwandten, auf unsere familiären Beziehungen. Und das wünsche ich auch uns, auch dass wir als Gemeinde, sei sie kurz und temporär in einem Sonntagsgottesdienst mit den Kurgästen, aber auch dann darüber hinaus hier in Bad Boll eine solche Atmosphäre immer wieder erleben können, vielleicht auch in manchen unterschiedlichen Rollen und Positionen, wo christliche Gemeinde als Familie im guten Sinn erlebbar wird. Und der Friede Gottes, der mehr ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.